Tagesordnungspunkt der Aktuellen Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde beantragt zum Thema der politischen Handlungsfähigkeit entgegentreten, den Weg für Neuwahlen freimachen und die Vertrauensfrage umgehend stellen. Ich bitte Sie, entsprechend die Plätze einzunehmen oder zu tauschen. Und ich eröffne die Aussprache und bitte ein Stück weit um Ruhe im Saal und erteile das Wort dem ersten Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Bernd Baumann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland war jahrzehntelang das Hochleistungsland der Welt. Mit nicht mal 1% der Weltbevölkerung erarbeiten wir Deutschen das dritthöchste Sozialprodukt der Erde. Mit 4,2 Billionen Euro das dritthöchste nach Riesenländern USA, China. Das beeindruckt die ganze Welt. Die Leistungskraft reicht von den tausenden Unternehmen des deutschen Mittelstandes bis hin zu weltführenden Konzernen. Siemens, Volkswagen, Bosch, Mercedes. Das war die gigantische Aufbauleistung unserer Väter und Mütter über Generationen mit ehrlicher, harter Arbeit. Wir sind stolz auf diese einmaligen Leistungen in unserer deutschen Geschichte. Doch jetzt haben linksgrüne Ideologen eine existenzielle Krise heraufbeschworen, wie es sie so nirgendwo auf der Welt gibt. Auf ihr Konto gehen. Strom- und Energiepreisexplosion, CO2-Abgaben, Umweltauflagen, Ökoregulierungen, Wohnungsbau und Heizungszwang, Atomausstieg, Verbrennerverbot. Dazu kommen gigantische Steuer- und Abgabenlasten, Sozial- und Bürokratiekosten. All dies sind Kennzeichen einer ökosozialistischen Zwangswirtschaft. Sie erinnern mehr an die Apparate Honeckers und Mielkes als an freiheitliche Marktwirtschaft. Tausende Unternehmen geraten ins Straucheln, entlassen ihre Mitarbeiter, schließen oder verlagern ihre Werke ins Ausland. Und schuld an dieser Misere sind nicht unsere Millionen fleißiger Arbeiter und Manager, sondern eine Kaste außer Rand und Band geratener Politiker. Sie wollen Deutschland auf Biegen und Brechen in ein linksgrünes Utopia transformieren. Kein anderes Land der Welt betreibt einen solchen selbstzerstörerischen Wahnsinn, meine Damen und Herren. Die FDP ließ diese unselige Koalition jetzt platzen, wie plötzlich die ganze Ampel- und Klimapolitik rückabwickeln, die sie selbst 3 Jahre lang voll unterstützt hat als FDP. Woher kommt denn Ihr plötzlicher Sinneswandel, Herr Lindner? Der einzige Grund dafür sind doch nur Ihre katastrophalen Umfrage- und Wahlergebnisse. Die Wähler haben Ihre FDP pulverisiert. Das ist der einzige Grund. Und der Wähler muss jetzt auch im Bund sehr schnell sein Machtwort sprechen. Herr Scholz, noch nicht mal da bei dieser Aktuellen Stunde. Machen Sie den Weg frei für sofortige Neuwahlen. Das Land braucht das. Das Land hat es verdient. Und 84% der Bevölkerung wollen das auch so. Die Koalition ist zusammengebrochen. Doch was kommt denn jetzt danach? Kommt jetzt was Besseres? Nein, ganz klar nein, wenn jetzt einfach nur die CDU den Kanzler stellt. Denn die CDU ist nicht die Lösung des Problems. Sie ist Teil des linksgrünen Problems. Das lässt sich leicht zeigen. Vom Atomausstieg über das Verbrennerverbot bis hin zum Klima- und Transformationsfonds. Das alles, die ganze extreme Klima- und Energiepolitik, alles von einer Unionsregierung eingeführt oder von Unionspolitikern wie von der Leyen in der EU durchgesetzt. Beim ganzen übrigen linksgrünen Wahnsinn gilt dasselbe. Von der Grenzöffnung mit der Masseneinwanderung, das Cannabisgesetz, bis hin zum Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das unsere Unternehmen knebelt, auch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Für ein Kind kann so die Mutter plötzlich zum Vater werden und der Vater zur Mutter. Solchen Unsinn ließ die CDU im Bundesrat passieren. Wäre die CDU auch nur annähernd eine konservative Partei, hätte es diesen ganzen Blödsinn in Deutschland überhaupt nicht gegeben. In der ganzen westlichen Welt, in der ganzen westlichen Welt erleben wir gerade einen Aufschrei aus der Mitte der Gesellschaft gegen den Irrsinn einer linksgrünen Pseudoelite. Der führende deutsche Soziologe Professor Reckwitz spricht von der alten Mitte, die jetzt politisch rebelliert. Arbeiter, Facharbeiter, Meister in der Industrie, Handwerker, Krankenschwestern, Polizisten, sie alle erkämpfen zusammen den Durchbruch gegen das linksgrüne Establishment, meine Damen und Herren. Diese Mitte schlägt jetzt zurück in allen westlichen Ländern, wie gerade in den USA mit Donald Trump. Und so gilt es auch für Deutschland. Nur Stimmen für die AfD bringen die Chance auf einen neuen Aufstieg unserer Nation hin zu neuer Stärke, ein Deutschland, auf das wir alle zusammen endlich wieder stolz sein können, und ein Deutschland, zu dem auch unsere fleißigen und tapferen Vorfahren sagen würden, jetzt können wir wieder stolz auf euch sein.
Ich möchte, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, alle noch mal informieren, dass uns eine offizielle Entschuldigung des Bundeskanzlers vorliegt. Er weilt zum informellen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Ungarn. Die Fraktionen wurden im Vorfeld darüber informiert. Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort Dirk Wiese.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zur Aktuellen Stunde spreche, lassen Sie mich einen Satz vorwegschicken. Wir haben gestern hier im Deutschen Bundestag ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt, gemeinsam und parteiübergreifend. Und das, was uns an Bildern gerade aus Amsterdam erreicht, das ist schockierend. Diese Hass und Gewalt, das darf keinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Kolleginnen und Kollegen, unser Land, aber auch die Welt erlebt bewegte Zeiten, und der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, worum es jetzt geht. Verantwortung. Verantwortung. Der haben wir uns als SPD immer gestellt, wenn es schwierig wurde, wenn Jamaika-Koalitionen geplatzt sind. Und wir entziehen uns Verantwortung nicht, wenn es auch einmal schwierig wird. Und das Grundgesetz ist in seinem Wortlaut unmissverständlich. Artikel 68 Grundgesetz erkennt allein dem Bundeskanzler das Initiativrecht für die Vertrauensfrage zu. Und das ist übrigens eine wichtige Lehre aus der Weimarer Republik, als Nationalsozialisten und andere Extremisten die junge Demokratie regelmäßig in die Regierungsunfähigkeit manövrierten. Und auch heute wird hier wieder einmal deutlich und durch die Rede gerade, was mit dieser Aktuellen Stunde bewirkt werden soll. Durch die Forderung nach überstürzten Neuwahlen sollen Unsicherheit in die Institutionen und Zweifel an der vorgezogenen Legitimität geschürt werden. Das ist das Spiel der AfD, die sich an ihren geistigen Vorbildern aus der Weimarer Blick orientiert. Und dass insbesondere die Antragstellerin dieser Aktuellen Stunde kein Interesse an sauberem Parlamentarismus hat, das zeigte sich vor kurzer Zeit erst im thüringischen Parlament, wo ein unwürdiges und rechtswidriges Theater durch die AfD inszeniert wurde. Und das alles nur, um dem Parlamentarismus und der Demokratie zu schaden. Das lassen wir als SPD-Bundestagsfraktion nicht zu, nicht heute und nicht an folgenden Tagen. Der Bundeskanzler hat in seiner Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger diesen Landes einen klaren und geordneten Weg zu Neuwahlen des Deutschen Bundestages skizziert, und das begrüßen wir ausdrücklich. Denn niemand da draußen möchte, dass jemand an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag an seinen Haustüren klingelt und Wahlkampf macht. Das wäre nämlich zukünftig übrigens immer so, obwohl ich schon sagen muss, dass der rote Nikolaus von den Bürgerinnen und Bürgern gerne gesehen ist als der schwarze Knecht Ruprecht, der nur Sozialkürzungen und Leistungskürzungen mit sich bringt. Was wir jetzt brauchen, das ist einen geordneten und verantwortungsvollen Weg. Und wir müssen auf diesem Weg kurzfristige Entscheidungen treffen, die nicht warten können, bis sich eine neue Regierung nach möglicherweise langwierigen Koalitionsverhandlungen gebildet hat. Jetzt stehen dringende Entscheidungen für unser Land an, für Arbeitsplätze, für den Wirtschafts- und Industriestandort, für finanzielle Entlastung für die berufstätige Familie, für eine geordnete Migration und eine sichere Rente. Hier tragen jetzt alle Parteien der demokratischen Mitte Verantwortung. Dieser Verantwortung kann und sollte der Deutsche Bundestag gerecht werden. Das hat auch der Bundespräsident eingefordert, und das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger. Thorsten Frey von der Union hatte bereits Anfang der Woche vor dem Mittwoch öffentlich klargemacht, dass Sie bei einer Minderheitsregierung konstruktiv im Sinne des Landes mithelfen wollen. Liebe Kollegen von der Union, daran werden wir Sie jetzt messen. Denn ich will das ganz deutlich sagen. Die Bürgerinnen und Bürger möchten am 1. Januar weiter vom Deutschlandticket profitieren. Sie wollen, dass die Ukraine sich weiter verteidigen kann. Sie wollen auch bei mir im Sauerland insbesondere, dass die energieintensive Industrie eine Entlastung bekommt. Sie wollen, dass das Kindergeld steigt. Sie wollen, dass ihre Renten, die sie sich hart erarbeiten, weiterhin sicher sind. Sie wollen nicht, dass die Pflegeversicherung insolvent wird. Und sie wollen insbesondere, dass unsere Demokratie gegen die Feinde der Demokratie wetterfest gemacht wird. Das ist, was die Bürgerinnen und Bürger jetzt erwarten, und das duldet keinen Aufschub. Zudem, und da bin ich der Bundeswahlleiterin für ihre Hinweise dankbar, Wahlen müssen ordentlich vorbereitet werden. Wir müssen Ländern und Kommunen die Zeit geben, die sie brauchen, um sich auf die Wahl vorzubereiten. Fristen sind einzuhalten, und auch die Briefwahl muss funktionieren. Eine überstürzte Neuwahl mit Wahlkampf an Weihnachten wird dem jedenfalls nicht gerecht. Und eine Minderheitsregierung, das will ich unterstreichen, ist übrigens etwas, was das Grundgesetz ausdrücklich vorsieht. Seriöse demokratische Prozesse brauchen Zeit. Eine faire demokratische Wahl hat Regeln und Fristen, die wir respektieren sollten. Und der Weg des Bundeskanzlers berücksichtigt dieses Vorgehen. Lassen Sie uns gemeinsam bis Ende des Jahres konzentriert für die Zukunft unseres Landes arbeiten. Vielen Dank.
Und für die Unionsfraktion ist der nächste Redner Thorsten Frey.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gefährlich, egoistisch, verantwortungslos, Wasser auf die Mühlen der Demokratiefeinde. So hat es der Bundeskanzler formuliert vorgestern Abend, eine halbe Stunde nach dem Zusammenbruch der Ampel. So hat er über seinen ehemaligen Finanzminister geredet. Und ich will wirklich sagen, unwürdiger geht es für einen Bundeskanzler nicht. Es war aber nicht nur unwürdig. Es war auch der durchsichtige Versuch, die FDP zum Sündenbock zu machen und zum Alleinverantwortlichen für den Zusammenbruch der Ampel. Und es hat mich schon daran erinnert, dass der Bundeskanzler, wenn er hier an dieses Redepult tritt, häufiger mal was vergisst und sich nicht erinnern kann. Und ganz offensichtlich konnte er sich nicht daran erinnern, dass in den letzten 26 Jahren die SPD fast durchgehend Regierungspartei war. Und deswegen muss man sagen, sie waren in der Ampel zu dritt. Olaf Scholz hat die Ampel begründet. Olaf Scholz hat die Ampel geführt. Der Bankrott der Ampel ist der Bankrott von Olaf Scholz. Und den Scherbenhaufen, den Sie angerichtet haben, das ist das Desaster von Olaf Scholz. Wenn man mal auf die letzten drei Jahre blickt, dann muss man sagen, die waren herausfordernd für alle Beteiligten. Und Olaf Scholz hatte die große Chance, am 27. Februar 2022 ein Kanzler zu werden, der in die Geschichte unseres Landes eingeht. Er hat hier im Deutschen Bundestag eine bemerkenswerte Rede gehalten. Er hat die Lage analysiert. Er hat den Begriff der Zeitenwende geprägt, und er hätte die Chance gehabt, mit einer Bevölkerung hier in Deutschland, die bereit gewesen wäre zu großen Reformen, dafür zu sorgen, dass es ein Danach ist, das anders ist als davor, vor dem 24. Februar 2022. Was hat er gemacht? Er ist allen wesentlichen Entscheidungen aus dem Weg gegangen. Er hat die Sollbruchstellen dieser Koalition überdeckt mit Milliarden zusätzlicher Schulden. Er hat selbst ein Finanzkonstrukt erdacht, das dann anschließend vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Und in diesem Punkt und diesem Zeitpunkt ist diese Koalition gescheitert. In dem Punkt, wo sie ihre Politik und ihre Widersprüche nicht mehr mit Milliarden neuen Schulden zugleistern konnten. Und deswegen muss man sagen, Olaf Scholz hat den Mantel der Geschichte nicht ergriffen. Die Geschichte ist vorbeigezogen. Und er hat sich eingeigelt in einer eigenen Realität. Wenn er zu Beginn des Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz dem internationalen Publikum sagt, "Don't worry about our economy." Und den Menschen hier in Deutschland sagt er, wir werden ein neues Wirtschaftswunder wie in den 50er und 60er Jahren erleben. Was wir erleben ist, Deutschland ist das zweite Jahr in Folge in der Rezession. Das ist uns nur einmal in der Geschichte unseres Landes passiert, nämlich in den Jahren 2001 und 2002. Jeder von uns weiß, wer damals regiert hat. Es ist die gleiche Koalition, die heute regiert, Rot und Grün. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts der Herausforderungen, die wir haben, Rezession, Deindustrialisierung, die Auswirkungen der Wahlen in den USA, Krieg in Europa, in der Ukraine, die Migrationsherausforderungen, wegbrechende Arbeitsplatzzahlen, obwohl wir die demografische Entwicklung haben, wie wir sie haben. In einer solchen Situation brauchen wir einen handlungsfähigen Bundestag und einen handlungsfähigen Bundeskanzler. Olaf Scholz ist ein Lame Duck, und er möchte es offensichtlich bleiben. Warum eigentlich? Wie kommen Sie auf die Idee, dass Sie in einer Zeit, wo Sie mit Mehrheitsregierung hier im Bundestag nichts auf die Reihe gekriegt haben, jetzt plötzlich ohne Mehrheit Gesetze bis zum Ende des Jahres durchsetzen wollen? Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, wenn Sie vom Schaukelpferd fallen, jetzt plötzlich einen wilden Bullen reiten zu wollen? Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, als jemand, der gerade vom Dreirad gefallen ist, jetzt mit dem Zweirad besser vorankommen zu wollen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Sie sich der Lage hier im Bundestag eigentlich bewusst? Rot und Grün hat noch nicht einmal eine Verfahrensmehrheit. Der Bundeskanzler kann noch nicht einmal eigene Gesetzgebungsvorhaben hier im Bundestag ohne die Beteiligung anderer aufsetzen. Er kann die Vorlagen nicht aus den Ausschüssen holen. Wie wollen Sie das eigentlich machen? Wenn Sie Verantwortung für unser Land übernehmen wollen, dann darf man nicht auf diesen Plätzen kleben. Da muss man den Weg freimachen für Neuwahlen. Wir brauchen schnell eine neue, stabile Mehrheit und einen neuen Bundeskanzler für dieses Land. Vielen Dank.
Und für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort Dr. Irene Mihalic.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist ja bekannt, dass die Fraktion, die diese Aktuelle Stunde beantragt hat, ein rein taktisches Verhältnis zu den Institutionen des demokratischen Rechtsstaats hat, so eben auch zu Wahlen. Die AfD fordert Neuwahlen ja schon seit der letzten Bundestagswahl. Das ist aber kein Ausdruck von demokratischer Gesinnung. Ganz im Gegenteil, ihr permanenter Ruf nach Neuwahlen ist ein permanentes Misstrauensvotum gegen die Demokratie und missachtet ganz grundsätzlich die Prinzipien des Parlamentarismus, meine Damen und Herren. Wir suchen uns die Wahlergebnisse eben nicht aus, sondern wir akzeptieren das Votum der Wählerinnen und Wähler, und dem werden wir uns auch erneut stellen, sobald der Bundeskanzler den Weg dafür freigemacht hat. Und im Rahmen des Wählerwillens bilden wir Koalitionen, vereinbaren Regierungshandeln und gestalten die Politik für unser Land. Und genau so haben wir es nach der Bundestagswahl 2021 auch gemacht. Und das war nicht einfach. Es gab den klaren Auftrag, nach vielen Jahren großkoalitionären Stillstands einen Neuanfang zu wagen. Dieser Aufgabe haben wir uns als Ampelkoalition gestellt. Und dabei war uns doch allen völlig klar, dass eine Koalition aus SPD, FDP und Bündnis 90 die Grünen kein Spaziergang wird. Wir sind sehr unterschiedliche Parteien in Programmatik und in Ausrichtung. Aber wir waren bereit, uns auf neue Wege einzulassen, weil Deutschland nach 16 Jahren Reformstau endlich einen neuen Aufbruch gebraucht hat. Und wir sind diesen nicht einfachen Weg gegangen und haben, und das ist meine feste Überzeugung, meine Damen und Herren, auch vieles zusammen erreicht, trotz aller politischen Unterschiede und trotz der immensen Herausforderungen, gerade aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wir haben unser Land in der Folge nicht nur aus einer schweren Energie- und Wirtschaftskrise herausgeführt, sondern auch grundlegend verändert, und zwar zum Positiven. Ich bin mir auch sicher, dass vieles, was wir in nur 3 Jahren erreicht haben, historisch ist und im Rückblick auch genauso betrachtet werden wird, meine Damen und Herren. Westbindung, die Ostpolitik, die deutsche Einheit, darüber haben wir eben debattiert, der Einstieg in das dekarbonisierte Zeitalter und damit in die energiepolitische Unabhängigkeit von autokratischen Systemen, das sind doch historisch und auch gegenwärtig die großen Linien. Und es ist wirklich tragisch, dass die FDP in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr die Kraft gefunden hat, diesen Weg mit uns weiterzugehen. Immer wieder hat die FDP, ja, das müsst ihr euch schon noch anhören, bereits gefundene Kompromisse verworfen. Immer wieder wurden Gesetze im Parlament blockiert. Bis zuletzt gab es Provokationen wie das Kahlschlagspapier von Christian Lindner, das in Wort und Geist mit dem Koalitionsvertrag gebrochen hat. Es ist halt wie damals bei den Jamaika-Sondierungen. Wenn es darauf ankommt, macht sich immer derselbe vom Acker, meine Damen und Herren. Diese Grundhaltung ist nicht mit verantwortungsvollem Regierungshandeln vereinbar und schon gar nicht in schwierigen Zeiten wie diesen. Von daher ist es bitter, dass die Ampel jetzt aus ist. Aber angesichts der permanenten Provokationen, der Blockade des Dauerstreits auf offener Bühne, war dieser Schritt trotzdem richtig. Denn wir können es uns nicht leisten, dass sich Deutschland in dieser weltpolitischen Lage präsentiert wie ein Trash-TV-Format, meine Damen und Herren. Wir als Grüne wollen in dieser schwierigen Situation Verantwortung übernehmen, für einen geordneten Übergang zu Neuwahlen sorgen und unser Land nicht dem Chaos überlassen. Wir stehen unverbrüchlich an der Seite der Ukraine, die weiterhin von Putins brutalem Angriffskrieg überzogen wird. Nicht nur angesichts des Wahlsiegs von Trump ist doch völlig klar, dass sich Europa einen nationalen Egoismus nicht leisten kann. Mehr Zusammenarbeit in Europa ist die Antwort, gerade auch mit Blick auf unsere Verteidigungsfähigkeit. Wir stellen uns der Aufgabe, wieder in die Sicherheit und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu investieren und werben auch hier im Hohen Haus um Mehrheiten dafür. Die Lebensrealität der Menschen, das ist unser politischer Auftrag. Die Lebenshaltungskosten müssen erträglich sein. Die Miete darf das Einkommen nicht auffressen. Das BAföG muss auskömmlich sein. Der ÖPNV, der muss mit dem 49-Euro-Ticket attraktiv und bezahlbar bleiben, meine Damen und Herren. Und auch Menschen mit geringem Einkommen sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Kinder dürfen nicht zum finanziellen Risiko werden. Und ja, und wir schämen uns auch nicht dafür, sondern wir kämpfen weiter um gerechten Klimaschutz, weil es um unsere Lebensgrundlagen und die unserer Kinder geht. All diese Fragen sind existenziell und keine verzichtbaren Streichposten im Haushalt. Mit diesem Zynismus ist ab heute Schluss, meine Damen und Herren. Das hier ist kein Spiel. Es geht nicht um Egoismen oder kurzfristige Geländegewinne. Wir stellen uns dieser Verantwortung in schweren Zeiten, damit unser Land und die Menschen, die hier leben, eine Zukunft haben.
Herr Dürr für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte ursprünglich nicht vor, in dieser Aktuellen Stunde zu sprechen, aber ich ergreife jetzt an dieser Stelle das Wort. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, ja, wir haben in dieser Koalition auch vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich habe gerade viele menschliche Begegnungen, aber auch politische Wettstreite durchaus genossen. Ich wollte für dieses Land Gutes erreichen. Am Mittwochabend war das danach nicht mehr möglich. Aber jetzt ist eine Zeit gekommen, wo man politischen Mut braucht. Diesen Mut braucht man, wenn man vor die Wählerinnen und Wähler tritt. Es braucht jetzt eine Richtungsentscheidung. Die Koalition hatte bedauerlicherweise nicht die Kraft, diese Richtungsentscheidung herbeizuführen. Jetzt müssen die Menschen in Deutschland entscheiden, verehrte Damen und Herren. Und weil die Kollegin Irene Mihalisch jetzt gerade gesagt hat, dass wir auf den letzten Metern einer herausfordernden Koalition inhaltlich keine Kraft gefunden hatten, will ich eines ganz klarstellen. Ich war ja am Mittwochabend im Koalitionsausschuss dabei. Das Angebot, was auf dem Tisch lag, meine Damen und Herren, war das Brechen der Schuldenbremse für das Haushaltsjahr 2025 statt wirksamer Reformen für die Bundesrepublik Deutschland. Das konnte kein Angebot für meine Fraktion sein. Es konnte kein Angebot für Deutschland sein, verehrte Damen und Herren. Und der Kollege Thorsten Frey hat das vorhin zu Recht beschrieben, was die Abläufe im Deutschen Bundestag betrifft. Die Rumpfkoalition, die Minderheitsregierung in diesem Parlament hat diese Mehrheiten jetzt nicht mehr. Und ich will das in der Deutlichkeit sagen, weil auch Irene Mihalitsch und der geschätzte Kollege Dirk Wiese ja Punkte angesprochen haben, wie beispielsweise ganz konkret die Entlastung der hart arbeitenden Mitte bei der kalten Progression. Das sind Herzensanliegen sogar der breiten Mehrheit in diesem Hause, meiner Einschätzung nach. Meine Damen und Herren, machen Sie den Weg frei für diese Entscheidung, indem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellt. Das muss doch jetzt die Entscheidung der Stunde sein. Und deshalb will ich das zusammenfassen, was auch am Mittwoch auf dem Tisch lag, nämlich das Angebot meines Parteivorsitzenden, dass diese Bundesregierung geordnet und würdevoll gemeinsam erklärt, dass sie keine gemeinsame inhaltliche Basis mehr hat, dass sie geschäftsführend im Amt bleibt und sogar meine Fraktion bereit gewesen wäre, für den Nachtragshaushalt 2024 eine parlamentarische Mehrheit zustande zu bringen. Das hätte dazu geführt, dass wir nicht nur Rechtssicherheit in vielen Fragen gehabt hätten, sondern dass die Wähler so schnell wie möglich die Entscheidungsmöglichkeit über einen neuen Deutschen Bundestag gehabt hätten. Das wäre das Gebot der Stunde gewesen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, mit dem heutigen Vormittag hat ja eine Entscheidung einer Regierungspartei, nämlich Bündnis 90 Die Grünen, stattgefunden. Robert Habeck hat erklärt, Kanzlerkandidat ihrer Partei zu werden. Ich will, das ist legitim. Und das entscheiden nachher die Wählerinnen und Wähler. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der in einer Bundesregierung ein noch amtierender Bundeskanzler ist, ein Kanzlerkandidat des Koalitionspartners mit einer Minderheit im Deutschen Bundestag. Das kann kein Zustand für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Ich fordere, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Haus stellt. Ich danke Ihnen.
Die AfD-Fraktion hat das Wort Enrico Komning.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, der Schrecken hat zum Glück doch ein Ende. Die Ampel ist weg, und das ist gut so. Aber das ist leider nicht das Ende der Geschichte, denn der Kanzler in Abwicklung ohne Mehrheit hat angekündigt, bis ins Frühjahr hinein, also noch fast ein halbes Jahr, weiterwursteln zu wollen. Das ist eine schallende Ohrfeige für den Wähler. Das ist gerade jetzt staatspolitisch unverantwortlich. Und, Herr Scholz, auch wenn Sie heute nicht da sind, das ist eine Verletzung Ihres Amtseides. Denn so fügen Sie dem deutschen Volk Schaden zu und bewahren es eben gerade nicht davor. Sie haben fertig, und Deutschland verdient eine stabile Mehrheit und eine stabile Regierung. Und zwar, meine Vorredner sagten es schon, jetzt und nicht erst in 5 oder 6 Monaten. Wir brauchen umgehend Neuwahlen, damit das rot-grüne Gedankengut nicht weiter die Richtlinien der Politik bestimmt, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen Politikwechsel so schnell wie möglich. Das hat Ihre Pressekonferenz am Mittwochabend noch einmal ausdrücklich bewiesen. Deutschlands Krise ist Ihre Krise. Schuld ist nicht der Krieg in der Ukraine und auch nicht die Weltwirtschaft. Nein, Sie sind schuld daran. Ihre ökosozialistische Transformation, der Übergang von einer sozialen Marktwirtschaft zu einer sozialistischen Planwirtschaft hat dieses Land ärmer, unfreier, unsicherer, krimineller und abhängiger gemacht. Ihr religiöser Eifer hat die Gesellschaft gespalten und oftmals hasserfüllt aufeinandergehetzt. Sie und Ihre Regierung haben sich an Deutschland versündigt. Und lieber Herr Frey, ich habe sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass Sie offensichtlich die Hauptschuld beim Bundeskanzler sehen. Ist das vielleicht schon eine Anbahnung, vielleicht doch an die SPD? Ich kann Ihnen sagen, nicht nur der Kanzler ist schuld. Es ist die sozialistische Programmatik der SPD, eine SPD, mit der Sie sich hoffentlich nicht ins Bett legen. Denn fast eine halbe Billion Schuldenaufwuchs, der Bundeshaushalt um mehr als 100 Milliarden aufgebläht, das ist die Bilanz von 3 Jahren Ampel. Und das reicht Ihnen nicht. Sie wollen noch einen ordentlichen Aufschlag. Sie wussten, mit Herrn Lindner können Sie die Schuldenbremse nicht aushebeln. Diese rote Linie würde die FDP nicht überschreiten. Deswegen musste er und die FDP medienwirksam inszeniert entsorgt werden. Anders lässt sich der kalkulierte Befehl zum Verfassungsbruch an Herrn Lindner, die nächste Schuldenorgie mitzutragen, just in dieser Woche nicht erklären. Dann ist es offensichtlich doch lieber, es mit Herrn Merz zu versuchen, dem wahrscheinlich nächsten Koalitionspartner. Dirk Wiese hat es ja von der SPD gerade angesprochen. Er hat sie ermahnt, an ihr Versprechen zu denken und hat die SPD-Erwartungen an die CDU formuliert. Haben Sie sich da vielleicht schon was miteinander ausgeklüngelt? Vielleicht im Gegenzug sogar, dass es vielleicht doch zu einer vorgezogenen Vertrauensfrage noch vor Weihnachten kommt? Hauptsache, der Neuwahltermin liegt zeitlich hinter einer mutmaßlich etwas erfolgreicheren Hamburg-Wahl. Ihre taktischen Spielchen sind allzu offensichtlich. Peinlich ist, dass Sie glauben, damit durchzukommen. Wir werden Ihnen das jedenfalls nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, es ist ein guter Brauch einer scheidenden Regierung, für ihren Dienst am Vaterland zu danken, selbst und gerade dann, wenn sie vom politischen Gegner kommt. Sie, Herr Scholz, mit Ihrer SPD haben diesen Dank wahrlich nicht verdient. Die Bürger des Landes wollen in ihrer übergroßen Mehrheit Neuwahlen, und zwar jetzt. Herr Scholz, machen Sie den Weg frei für ernsthafte Leute mit ernsthaften Lösungen, damit die jungen Menschen hier endlich wieder eine Zukunft haben und sich etwas aufbauen können. Das ist das Gebot der Stunde. Herr Scholz, auch wenn Sie nicht da sind, aber wenn Sie jetzt die Vertrauensfrage stellen, dann ist das die größte Leistung, die Sie als Kanzler für das deutsche Volk in den letzten 3 Jahren vollbracht haben. Das nur wahrlich ist zu wenig für einen Kanzler. Eine künftige AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel wäre sicher die bessere Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Dr. Wiebke Ester.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer die Debatte verfolgt, und da will ich Sie, Herr Frey, direkt ansprechen, der muss sich ja die Frage stellen, welches Rad möchte denn eigentlich die CDU in dieser Demokratie noch sein? Wenn Sie davon sprechen, dass wir vom Dreirad zum Zweirad geworden sind, dann frage ich Sie, wollen Sie denn auch ein Rad sein, das in dieser Demokratie fährt oder nicht? Denn wir sind doch jetzt in der Situation, uns zu fragen, wer bereit ist, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Und in Ihren 5 Minuten Redezeit habe ich nicht eine einzige Silbe zu einem konstruktiven Vorschlag gesehen. Nicht ein Satz, nicht eine Idee. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die internationale Lage ist zu ernst dafür, als dass wir uns als Parteien in der demokratischen Mitte aufs parteitaktische Kalkül zurückhalten müssen. In dieser Woche ist nicht nur die Ampel zerbrochen. In dieser Woche ist auch Donald Trump in Amerika zum Präsidenten geworden worden. Und in dieser Woche verzeichnet Putin in der Ukraine Geländegewinne, die uns allen Sorgen machen müssen. Und das, was meines Erachtens und der Auffassung unserer Region, unserer Fraktion noch passieren muss in diesem Jahr, sind, dass wir bei der Beschaffung und bei der Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten in unserem verteidigungspolitischen Bereich vorankommen müssen. Und das funktioniert da, wo nicht die Theaterbühne ist, hier im Plenum auch. Wir haben auch nach dem Bruch der Ampel im Haushaltsausschuss hinbekommen, diese 25 MIO-Vorlagen in den demokratischen Parteien sehr konstruktiv zu verabschieden. Und ich kann nur daran appellieren, dass wir bis Ende des Jahres die Verträge im zweistelligen Milliardenbereich, die wir jetzt noch brauchen, gemeinsam verabschiedet bekommen. Und das ist auch Ihre Verantwortung, da sich dieser sicherheitspolitischen Frage zu stellen. Denn wenn wir es nicht machen, dann wird es nicht nur später, sondern es wird auch noch teurer. Und das können wir unseren Soldatinnen und Soldaten nicht zumuten. Das können wir uns aber auch in der internationalen Situation nicht leisten. Meine Damen und Herren, auch das ist in der Debatte angeklungen. Wir brauchen vor allem jetzt ganz dringend gemeinsame Kraftanstrengungen für unsere Wirtschaft. Und ja, es ist richtig, dass das in dieser Ampelkonstellation jetzt nicht mehr gefasst hat. Aber da sage ich Ihnen auch, Herr Dürr, wenn Sie jetzt spontan, Herr Dürr, Otto Fricke, könntest du Herrn Dürr dazu lassen, dass er zuhört? Er hat sich ja nun gerade jetzt auch in die Debatte eingemischt. Dann kann ich sagen, ja, es war nicht so einfach. Es war nicht so einfach, wie Sie es darstellen. Denn der Kanzler hat im Koalitionsausschuss ein ganz umfassendes Angebot gemacht. Er hat Vorschläge gemacht, wie wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie retten. Er hat bis zur Belastbarkeit Vorschläge gemacht, die Energiepreise zu senken. Und wenn das am Mittwoch nicht geklappt hat, dann entbindet uns das alle aber auch nicht von der Verantwortung, jetzt schnellstmöglich dazu zu kommen, da noch etwas hinzukommen. Und da haben wir nicht die Zeiten, jetzt noch in die Frage der Auflösung des Parlaments, in die Frage der Neuwahlzahl, in den Wahlkampf, in die Koalitionswahlungen und die Amtsvereidigung zu kommen. Und das ist unser Anspruch, dass wir das hinbekommen mit den demokratischen Parteien der Mitte. Meine Damen und Herren, ich mache hier, Herr Schäffler, ich mache hier konstruktive und inhaltliche Vorschläge. Ob die nachher eine Mehrheit finden, das wissen wir nicht. Aber wir müssen doch mal inhaltlich debattieren. Es ist doch nicht wegzuleugnen, dass wir einen hohen Druck haben, dass der Arbeitsplatzverlust droht. Da müssen wir doch zusehen, dass wir was hinbekommen. Meine Damen und Herren, darüber hinaus haben wir weit fortgeschrittene Entwicklungen. Wir sind am Ende des Jahres. Wir warten auf den Existenzminimumsbericht in jedem Jahr bis zum Ende des Kalenderjahres. Und wir haben vereinbart, wir wollen die kalte Progression noch ausgleichen. Das heißt, wir wollen Steuerentlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorsehen. Wir wollen das Kindergeld erhöhen. Wir wollen den Kinderfreibetrag erhöhen. Auch dafür stehen wir zu verständlich. Genau. Und die Frage ist aber, Frau Landert, die Frage ist, ob die Union bereit ist, bei diesen Steuersenkungen, die wir jetzt noch vorschlagen, mitzumachen und ob sie das im Sinne der berufstätigen Familien bereit ist, mitzutragen aus einer staatspolitischen Verantwortung oder ob das parteitaktische Kalkül überwiegt. Das ist die Frage, um die es in diesen Wochen geht. Herzlichen Dank.
Bevor ich den nächsten Redner aufrufe und dass alle vielleicht auch den Namen verstehen, wer der nächste Redner ist, würde ich um etwas mehr Ruhe im Saal bitten.
Der nächste Redner ist für die Unionsfraktion Alexander Hoffmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ampel ist Geschichte. Und das ist gut für unser Land. Aus der Ampel ist eine Fußgängerampel geworden, mit zwei Ampelmännchen, mit Rot und mit Grün. Nun haben wir 3 Jahre lang gezeigt bekommen, dass die Ampel nicht ordentlich miteinander regieren kann. Seit Mittwoch wissen wir, dass die Ampel sich nicht einmal ordentlich trennen kann. Vokabeln, die vom Bundeskanzler für Christian Lindner verwendet worden sind, waren respektlos, kleinkariert, Vertrauen gebrochen. Bei den Betriebsräten der Telekom war die Rede von politischer Brandstiftung. Und ich sage Ihnen das hier, weil mich auch verschiedene Regierungserklärungen des Bundeskanzlers dazu veranlassen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Olaf Scholz nicht das Format für einen deutschen Bundeskanzler hat, dann ist dieser Beweis am Mittwoch erbracht worden. Und dieser Kanzler im kleinkarierten Format der eigenen Befindlichkeiten erklärt jetzt die Vertrauensfrage erst am 15. Januar. Ich will Ihnen sagen, die Vertrauensfrage, die ist doch in diesem Land ehrlicherweise schon lange beantwortet. Sie haben seit Monaten keine Mehrheit mehr für Ihre Politik in der Bevölkerung. Und Sie haben auch seit Mittwoch keine Mehrheit mehr für Ihre Politik in diesem Deutschen Bundestag. Und Sie können auch bis heute keinen einzigen triftigen Grund formulieren, warum die Vertrauensfrage so spät zu stellen wäre. Dieses Land braucht schnellstmöglich einen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieses Land braucht schnellstmöglich ein Angehen der Migrationsfragen. Dieses Land braucht schnellstmöglich eine echte Umsetzung der Zeitenwende. Dieses Land braucht schnellstmöglich die Vertrauensfrage, meine Damen, meine Herren. Das fühlen im Übrigen und meinen 65% der Menschen in diesem Land auch. Und es gibt für Ihre Haltung keine andere logische Erklärung als der Eindruck, der am Ende des Tages bleibt. Das, was Sie machen, ist Parteipolitik. Parteistrategische Spielchen. Und ich sage Ihnen, das ist verantwortungslos. Das ist verantwortungslos gegenüber unserem Land und verantwortungslos gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich will Ihnen mal sagen, wenn man den Metzgern in unserem Land damit nicht Unrecht tun würde, muss man doch sagen, Olaf Scholz hat sich jetzt mit einer Mehrheit 3 Jahre lang durchgewurstelt. Wie soll er denn jetzt mit einer Minderheit sich weiterhin durchwursteln? Oder die Frage ist doch, wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie die Probleme unseres Landes, die Sie jetzt in 3 Jahren mit einer schlechten Mehrheitsregierung nicht lösen könnten, nun jetzt mit einer schlechten Minderheitsregierung lösen können? Unser Land hat epochale Herausforderungen vor der Brust. Und diese Herausforderungen will Olaf Scholz jetzt lösen, ausgerechnet mit Robert Habeck. Robert Habeck, dem Vater der Gaspreisumlage, dem Vater des Heizungsgesetzes, dem Vater des wirtschaftlichen Abschwungs. Robert Habeck, der Mann, der in der größten Wirtschaftskrise unseres Landes die 3 letzten verbliebenen Kernkraftwerke wider besseren Wissens aus ideologischen Gründen abgeschaltet hat. Der Mann, der in der Politik Vernunft durch Ideologie ersetzt. Die Situation, die wir haben, ist, dass Rot-Grün unser Land in Geiselhaft hat. Mit einem Kanzler von gestern und mit einem Möchtegern-Kanzler machen Sie jetzt hier eine Resteregierung. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass Sie das machen, zeigt,
wie verantwortungslos Sie sind gegenüber unserem Land. Es zeigt, wie respektlos Sie sind gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Und der Bundeskanzler ist gestartet mit dem Wort Respekt im Wahlkampf. Angekommen ist er in der Respektlosigkeit in dieser Woche vor dem Bürger. Und ich sage Ihnen, es geht nicht um den Erhalt Ihrer Bundestagsmandate. Es geht nicht um den Erhalt der Ministerposten. Es geht nicht um Ihre Umfragewerte. Es geht nicht um die Bürgerschaftswahl in Hamburg, sondern, meine Damen, meine Herren, es geht um unser Land.
Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Sven Christian Kindler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war für uns alle eine harte und schwierige Woche. Und es wurde schon auch auf den Haushalt eingegangen. Und ich möchte da zu Beginn einen Dank aussprechen. Ich möchte Danke sagen an Dennis Rohde und ich möchte Danke sagen an Otto Fricke, insbesondere in dieser Woche. Vielen Dank. Unsere Zusammenarbeit war immer in der Sache geprägt. Wir wollten zu sinnvollen, guten Lösungen kommen. Das haben wir in sehr vielen Fällen auch bei drei Bundeshaushalten geschafft. Es ging um das Gemeinsame. Und die Zusammenarbeit, das kann ich berichten, lief immer auf Augenhöhe. Sie war fachlich fundiert und sie war menschlich fair und freundschaftlich. Und deswegen möchte ich noch mal Danke sagen an Otto Fricke, an Dennis Roth, an Ihre Arbeitsgruppen, die ganzen Teams, die dahinter stehen. Vielen Dank für diese sehr gute Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren. Und wir drei haben mit unseren Arbeitsgruppen auch in den letzten Wochen und Monaten noch im Haushaltsausschuss gearbeitet. Wir haben über 100 Änderungsanträge an diesem Haushalt schon beschlossen im Ausschuss. Noch diese Woche haben wir sehr zentrale Entscheidungen beim Innenetat auch getroffen. Und wir hätten dann noch viel mehr zusammen geschafft. Dass wir das jetzt nicht zu Ende bringen können, das macht mich traurig. Denn dieser Haushalt wäre machbar gewesen. Wir hätten das im Parlament und in der Regierung hinbekommen. Aber ich muss es auch klar und ehrlich sagen, Christian Lindner wollte am Ende nicht mehr. Er hatte keine Lust und er wollte hinschmeißen. Und ich finde das in dieser schwierigen internationalen Lage, auch in der nationalen Lage, in der wir sind, nicht verantwortungsvoll. Und dass es übrigens anders geht, dass man sich anders entscheiden kann, das zeigt auch Volker Wissing in diesen Tagen. Und dass dann Christian Lindner als Finanzminister entlassen wurde, war folgerichtig. Und ich will zum Haushalt dann noch mal sagen, es gab mehrere Vorschläge, den Haushalt seriös zu verabschieden und die Wirtschaft gleichzeitig zu beleben. Wer davon aber keinen einzigen annimmt und nur auf eigener Parteitaktik beharrt, der ist leider nicht regierungsfähig. Es gab mehrere Vorschläge, auch übrigens ohne Überschreitungsbeschluss, diesen Haushalt hinzubekommen. Aber ich will noch was zum Überschreitungsbeschluss sagen. Das wäre ein Weg gewesen, diesen Haushalt am Ende auch hinzubekommen. Und er wäre sinnvoll gewesen, wie wir unsere Wirtschaft beleben können und wie wir auch gleichzeitig darauf reagieren, was international gerade los ist. Wladimir Putin marschiert in der Ukraine vor. Und wir haben jetzt eine Wahl in den USA, wo ein US-Präsident gewählt wurde, der angekündigt hat, die Ukraine nicht weiter zu unterstützen. Und wir wissen, dass das massive finanzielle Folgen hat für Deutschland, für Europa, für die Welt, die Wahl in den USA. Das kann niemand kann bestreiten, ehrlicherweise, der sich auskennt in Politik, dass das große finanzielle Folgen haben wird. Und wir sagen klar, in diesen Zeiten stehen wir zu Frieden und Freiheit und Sicherheit in Europa und der Ukraine. Und auch wenn es bei anderen bröckelt, das sehen wir leider auch zum Beispiel in der CDU in Ostdeutschland. Wir sehen es aber auch in Brandenburg. Wir sehen es, wie Gerhard Schröder wieder ins Rampenlicht tritt. Wenn es bei anderen bröckelt, sagen wir sehr klar, wir stehen zur Verteidigung unserer Freiheit in der Ukraine. Das ist für uns eine klare Verpflichtung. Das werden wir weitermachen. Und wir stehen jetzt vor herausfordernden Monaten hier im Parlament und wir werben dafür, noch sehr viel auch hier hinzubekommen. Weil ich glaube, es jetzt auch darum geht, unsere Verantwortung für dieses Land, für diese Gesellschaft wahrzunehmen. Und es geht im zentralen Punkt darum, wie soll unsere Gesellschaft aussehen. Und wir waren auch beim Haushalt nicht bereit, jetzt die Verteidigung der Ukraine, unsere Sicherheit in Europa gegen soziale Sicherung und gegen Klimaschutz auszuspielen. Das wird es mit uns nicht geben. Und deswegen geht es darum, dass wir in diesem Parlament noch einiges hinbekommen. Wir wollen, dass wir Menschen mit kleinen Einkommen unterstützen. Wir wollen, dass Menschen ihre Miete bezahlen können. Da geht es um die Mietpreisbremse. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen ihre Einkäufe bezahlen können angesichts der Inflation. Wir wollen dafür sorgen, dass Kinder und Familien unterstützt werden. Das sind zentrale Fragen, die wir hier im Deutschen Bundestag besprechen und bereden müssen. Und es geht darum, wie wir unsere Wirtschaft in diesen Zeiten unterstützen und gleichzeitig auf dem Pfad der Transformation mit Klimaschutz auch größtmöglich auch in Investitionen investieren können. Wir können viel mehr. Wir haben 16 Jahre Investitionsstau von vorangegangenen Regierungen erlebt. Wir haben erlebt, wie unsere Abhängigkeit vom russischen Gas geführt wurde. Wir haben das innerhalb weniger Monate beendet. Das hat Robert Habeck innerhalb weniger Monate beendet. Das ist das, was wir in der Regierung auch geschafft haben, was dieses Land auch kann, was diese Gesellschaft kann, was Unternehmen können. Wir können extrem viel in dieser Gesellschaft. Wir können extrem viel in diesem Land. Ich will nicht mehr, dass wir uns schlecht reden, dass wir irgendwie alles kaputt machen, sondern dass wir positiv in die Zukunft gehen, dass wir zeigen, was wir als Parlament können, dass wir zeigen können, was wir als Parteien können, dass wir zeigen können, was wir als Gesellschaft, als Wirtschaft können. Darum geht es in diesen Wochen.
Und für die Gruppe Die Linke hat das Wort Heidi Reichenegg.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, vorgestern hat die Ex-Ampel Neuwahlen angekündigt und heute fordert die AfD hier im Bundestag kraftvoll Neuwahlen. Bisschen spät dran, aber ich denke mal, Sie fühlen sich gerade richtig rebellisch und das ist ja auch schön. Ich verstehe alle WählerInnen da draußen, die schnell Klarheit wollen. Auch wir unterstützen Neuwahlen, aber so eine Wahl organisiert man nicht von heute auf morgen. Die Neuwahl muss geordnet ablaufen. Und das wissen auch die Schreihälse von AfD, Union und FDP. Aber sie hoffen natürlich, aus dem aktuellen Chaos und der Unzufriedenheit Kapital zu schlagen. Und mal ehrlich, die Ampel hat es ihnen ja auch wirklich verdammt leicht gemacht. Denn die Ampel ist nicht diese Woche gescheitert. Sie ist seit Jahren gescheitert. Und zwar daran, eine gute Politik für die Mehrheit in diesem Land umzusetzen. Und diese Menschen da draußen, die können nicht mehr. Die ackern, die leisten, die liefern und sie kommen trotzdem nicht voran. Es bleibt immer weniger Geld übrig. Die Kita hat ständig zu, der Bus fährt nicht. Ich rede von den Menschen, die sich nicht davon erholt haben, dass sie während Corona ihren Job verloren haben. Die verzweifeln, weil der Einkauf jeden Monat einen Zehner mehr kostet. Die aus ihrem Zuhause gedrängt werden, weil die Mieten immer weiter erhöht werden. Das sind doch die realen Probleme. Aber was liefert denn Ihre rechtspopulistische Einheitsfront außer Angst und Hetze? Nichts habe ich von Ihnen gehört. Keine einzige Lösung, keine kluge Idee, nichts. Und das unterscheidet uns von Ihnen. Sie wollen Macht. Wir wollen den Menschen helfen. Wir Linke stehen hier dafür, dass hart arbeitende Menschen entlastet werden und die abgehobene BlackRock-Mittelschicht endlich ihren Beitrag für diese Gesellschaft leistet. Wir stehen hier für höhere Renten und eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Wir stehen hier für Investitionen in unsere Zukunft durch starke Kitas und Schulen. Wir stehen hier dafür, dass es den Menschen endlich wieder besser geht. Denn wozu es führt, wenn sich die wirtschaftliche Situation immer weiter verschlechtert, zeigen nicht nur zahlreiche Studien, sondern gerade auch die USA. Man muss sich doch fragen, wie ein frauenfeindlicher, rassistischer Verbrecher wie Trump gewählt werden konnte. Wenn sich der Staat in der Krise zurückzieht, statt zu unterstützen und zu investieren, ist das Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen. Die bekämpft man nicht mit Demo-Selfies, sondern mit guter Wirtschaftspolitik. Und ich weiß, liebe SPD und liebe Grüne, ihr werdet im Wahlkampf unsere linken Themen kopieren, nur um am Wahltag pünktlich 18.01 Uhr zu verkünden, warum das alles doch nicht geht. Deswegen braucht ihr uns. Und Sie von der FDP und der Union und der AfD, Sie gehen in diesen Wahlkampf und treten nach unten immer härter. Aber wir Linken, wir bieten Hoffnung und wir zeigen, dass die Welt von morgen eine bessere sein kann, auch wenn das gerade schwer zu glauben ist. Und außer uns macht es ja wieder keiner. Aber ich sage Ihnen, es gibt nur einen Weg nach der Ampel, und zwar links.
Die FDP-Fraktion hat das Wort Dr. Lukas Köhler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es lohnt sich ein Blick auf die Lage im Land. Es ist ja nicht so, dass wir hier darüber diskutieren, wer wann wie wo wählen will, sondern es gibt ja Gründe dafür, dass wir klar gesagt haben, so geht es nicht weiter. Und das Land ist gerade in der Wirtschaftspolitik in einer desaströsen Lage. Kann man doch nicht die Augen vorzumachen. Wir haben gestern die höchsten Insolvenzzahlen seit 20 Jahren bekommen. Unternehmen gehen reihenweise pleite. Und deswegen muss man doch dafür sorgen, dass es eine klare Entscheidung, in welcher Richtung dieses Land weiter nach vorne geht, gibt. Wir haben Christian Lindner hat einen Weg vorgeschlagen, letzte Woche mit einem sehr klugen Papier, das nicht von uns als klug bezeichnet wird, sondern unisono von den Wirtschaftsvertretern dieses Landes und der Wissenschaft als das dargestellt wird, was das Land gerade braucht. Das ist der Vorschlag. Das haben wir auf den Tisch gelegt. Und wenn es in der Ampel noch nicht mal die Kraft gab, über solche Vorschläge miteinander zu verhandeln und zu sagen, ja, dieses Land muss jetzt vorwärts kommen, dann ist es doch richtig zu sagen, dann ist hier Schluss. Schlimmer ist noch, wenn man dann als Gegenmaßnahme einen offensichtlich verfassungswidrigen Vorschlag auf den Tisch legt und sagt, die Schuldenbremse wollen wir dafür auflösen, dass wir 3 Milliarden in die Ukraine stellen, wo mir Otto Fricke und jeder andere Haushälter hier sagt, die 3 Milliarden hätten wir gefunden. Das Problem waren doch die 12 Milliarden, die Sie wollten, um Ihre Löcher zu stopfen. Das war das Problem. Das ist das, wovor wir als FDP schon die ganze Zeit warnen. Immer wieder zu sagen, liebe Freunde, die Schulden sind nicht dazu da, sozialpolitische Träumereien und Probleme, die das Land nicht angegangen ist, zu stopfen. Die Löcher dafür zuzumachen, dass man nicht Reformen machen will, sondern ein Weiter-so. Und da stellen wir diesem Land jetzt eine Möglichkeit vorab voran. Es gibt jetzt die Möglichkeit, mit Neuwahlen dafür zu sorgen, eine Richtungsentscheidung zu treffen. Entweder die Ideen der FDP, einen klaren wirtschaftspolitischen Rahmen, dafür zu sorgen, dass die Rahmen- und Standortbedingungen in diesem Land wieder gut werden, oder auf der anderen Seite ein Weiter-so. Und ich glaube, wir müssen den Menschen in diesem Land diese Entscheidung zumuten. Wir können sie ihnen aber auch zutrauen. Aber, lieber Kollege Wiese, ich muss schon sagen, ich wundere mich. Die Menschen in diesem Land wählen, glaube ich, gerne in der Kälte. Das interessiert niemanden, wie kalt es ist, wenn ich wählen gehe. Die Menschen interessieren sich dafür, ob die morgen noch einen Arbeitsplatz haben, ob die noch einen Job haben. Die Menschen interessieren sich dafür, ob es weitergeht mit diesem Land und nicht, ob denen kalt ist beim Wählen. Was ist, also Sie haben mal eine Kampagne aufgesetzt, in der es um Respekt ging. Das ist respektlos gegenüber jedem Wähler und jeder Wählerin. Zu sagen, weil Weihnachten da liegt und es kalt ist, wollen wir nicht neu wählen. Die Menschen wollen entscheiden, wie es weitergeht mit diesem Land und nicht, ob denen kalt ist. Es tut mir leid, aber das hat doch nichts damit. Und dann diese Idee, dass die Ukraine 3 Milliarden mehr bräuchte und dass das jetzt das große böse Ding von Christian Lindner war. Was ist denn das für eine Vorstellung? Die Ukraine braucht Taurus. Die Ukraine braucht Waffen. Das ist die Entscheidung, die die SPD treffen muss. Nicht die Frage, ob wir 3 Milliarden finden. Reden Sie doch mit unseren Haushältern. Unsere Haushälter hätten Ihnen sofort gesagt, mit den 3 Milliarden kein Problem, das kriegen wir hin. Das Problem ist die Nichtbereitschaft, Waffen zu liefern. Das ist die Herausforderung. Meine Damen und Herren, dieses Land braucht eine klare Entscheidung. Und jetzt noch einen Satz zu Ihren Anwürfen gegen die Union. Ich finde ja richtig, dass die Union sich da nicht ganz so selber verteidigt. Aber was ist es denn für eine Absurdität? Der Kanzler hat die Herausforderung, eine Mehrheit in diesem Haus zu suchen, nicht die Union. Nicht die Union muss eine Kanzlermehrheit beschaffen. Solange es einen Bundeskanzler gibt, brauchen wir nicht diese Vorwürfe und Anwürfe, dass es hier eine Unionsmehrheit gibt. Wenn die Union sagt, und das ist ihr gutes Recht, nach einer Vertrauensfrage, die in diesem Haus gestellt wird, arbeiten wir konstruktiv mit. Aber erst danach, dann ist das doch genau die Idee, die dieses Land die Möglichkeit gibt, diese Richtungsentscheidung zu treffen. Es ist nicht die Aufgabe der Union, eine Mehrheit zu suchen. Es ist auch nicht die Aufgabe der FDP. Nur das brauche ich nicht. Ich finde, man muss in diesem Land mit Respekt vorgehen. Und Respekt bedeutet, parlamentarische Mehrheiten selber zu suchen. Und das ist anscheinend nicht möglich. Und deswegen, meine Damen und Herren, brauchen wir gar nicht so lange darüber diskutieren. Es ist absolut notwendig, dass dieses Land so schnell wie möglich zu Neuwahlen kommt. Dafür braucht es eine Vertrauensfrage. Das ist die Aufforderung, die man in den Raum stellen muss. Es braucht eine Richtungsentscheidung und kein Gewürge mehr. Vielen herzlichen Dank.
Für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Ottilie Klein.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel ist Geschichte und das kein Tag zu früh. Seit 2 Jahren ist unser Land in einer Rezession. Deutschland gilt wieder als der kranke Mann Europas. Die Sozialkosten explodieren, die Zeitenwende ist zur leeren Worthülse verkommen, die politischen Ränder sind im Aufwind. Haushaltskrise, Migrationskrise, Wirtschaftskrise, Regierungskrise. Meine Damen und Herren, eine Regierung wird gewählt, um Krisen zu lösen und nicht um Krisen zu schaffen. Kein Wunder also, dass diese Bundesregierung die unbeliebteste Regierung aller Zeiten ist, mit einem völlig entrückten Bundeskanzler, der mit taktischen Spielchen Deutschland in eine veritable Staatskrise führt. Eine Kanzlerpartei, die den Putin-Lobbyisten Gerhard Schröder zum Vorzeigedemokraten, zum Vorzeigesozialdemokraten erklärt, und eine Kanzlerfraktion, die schulterzuckend akzeptiert, dass ein Mitglied des Bundestagspräsidiums antisemitische Inhalte verbreitet. Eine SPD, die seit 3 Jahren komplett an der Lebensrealität der Menschen vorbeiregiert und damit den fehlenden Realitätssinn der Wachstumskillerpartei Die Grünen noch toppt. Die Realität ist, drei Jahre Ampel haben dazu geführt, dass die AfD ihre Umfragewerte verdoppelt hat und dass jene, die unser Land und unsere Werte verachten, auf unseren Straßen offen ihren Hass verbreiten und sich dabei sogar noch sicher fühlen. Die Realität ist, dass das Leben der Menschen immer teurer geworden ist, dass die Arbeitslosigkeit steigt und SPD und Grüne die Bürger mit einem tiefen Griff in die Sozialkassen weiter belasten wollen. Und die Realität ist, dass mit Wärmepumpen und Doppelwumms kein Staat zu machen ist und immer mehr Menschen Zutrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik verlieren. Die Ampel hat mit ihrem Dauerstreit, den Haushaltstricks und parteipolitischen Manövern in den letzten 3 Jahren aufs Spiel gesetzt, was in knapp 80 Jahren Nachkriegsgeschichte hart erarbeitet wurde. Und es wird viel Anstrengung brauchen, um das verloren gegangene Vertrauen wieder zu gewinnen. Mit ihrem Scheitern sind die Ampelparteien nun am Boden der Wirklichkeit angekommen. Nur einer verschließt hier konsequent die Augen vor dieser Realität, während in der Welt die Krisen toben, möchte Olaf Scholz Deutschland für ein halbes Jahr in den politischen Stillstand versetzen. Die Realität ist, Deutschland kann sich keinen Tag länger eine von der SPD geführte Restregierung ohne Mehrheit im Parlament erlauben. Wir brauchen schnellstens geordnete Verhältnisse und eine handlungsfähige Bundesregierung, die Zuversicht vermittelt. Eine Regierung, die auch auf internationaler Bühne die Interessen Deutschlands und Europas verlässlich vertreten kann. Unser Land braucht eine Agenda für die Fleißigen, jene, die jeden Tag anpacken und Verantwortung für sich und ihre Familien übernehmen. Deutschland hat einen echten Neustart verdient und die Menschen ein Land, auf das sie wieder stolz sein können. Wir Christdemokraten stehen bereit. Unsere Lösungen liegen auf dem Tisch, nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern schon seit Monaten. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, eins muss auch klar sein. Der Kanzler hat die Pflicht, das Wohl des Landes über die Interessen seiner Partei und seiner Person zu stellen. Und wir erwarten von ihm, dass er umgehend die Vertrauensfrage stellt und Neuwahlen ermöglicht, nicht erst im Januar, sondern in den nächsten Tagen, und zwar aus Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Vielen Dank.
Und für die Gruppe BSW hat nun das Wort Klaus Ernst.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kürze das ab. Ja, wir sind auch dafür, dass das so schnell wie möglich zu Neuwahlen kommt, weil wir denken, dass das tatsächlich nicht vernünftig ist, einen Stillstand zu haben, den werden wir haben. Aber jetzt kommen wir erstmal zur CDU, meine Damen und Herren. Die Bürger dieses Landes haben die Vertrauensfrage ja schon gestellt. Die haben sie nämlich für Sie beantwortet. Ich weiß nicht, ob Sie das ZDF-Politbarometer gelesen haben. Über 65% der Bürger glauben, dass nämlich Ihnen nichts ändert oder dass es schlechter geht. Also eine Alternative sind Sie zurzeit nicht mehr frei. Also, da tut sich nichts. Und deshalb würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Die FDP, meine Damen und Herren, Sie sind mit einem Programm jetzt aus dieser Koalition ausgestiegen. Das kann man kurz zusammenfassen unter dem Motto, wenn es den Reichen schlecht geht, sollen die Armen helfen. Umverteilung von unten nach oben, Steuersenkungen für die Besserverdienenden. Die Bürger, die wirklich hier, wie Sie es immer gern sagen, die hart arbeitende Mitte darstellen, die kommen in ihrer Programmatik doch gar nicht vor. Ihnen geht es rein um Parteiinteressen, wie in der ganzen Debatte. Da kommt kaum der Bürger vor, was für den Bürger das Beste ist, wie es mit der Rente ausschaut, wie es mit der Sozialpolitik aussieht. Dass auch die CDU, meine Damen und Herren, das wissen alle, vielleicht noch ein bisschen mehr Krieg wollen, vielleicht noch mehr Taurus wollen, vielleicht noch mehr Geld wollen, obwohl es hierzulande fehlt. Das ist keine Alternative für das Land, möchte ich Ihnen mit aller Klarheit sagen, meine Damen und Herren. So, und zu den Grünen. Auch Ihnen geht es doch nicht um die Leute. Sie haben eine ideologiegetriebene grüne Politik in der Ampel durchgesetzt, vom Heizungsgesetz bis zum Verbrenner aus. All das war Ihnen doch vollkommen egal, wie die Bürger dazu denken. Die Außenministerin wollte uns nur schnell nebenbei in einen Krieg mit Russland sehen. Gleichzeitig haben wir, ja, war doch so. Und gleichzeitig war es so, dass jeder froh ist, dass die Grünen nicht mehr regieren. Und wenn die FDP nicht mehr in diesem Bundestag ist, dann kann sich das Land wirklich glücklich schätzen. Recht herzlichen Dank.
Und der nächste Redner ist Robert Fahler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Rechtsanwalt ist mir eins von Anfang an immer klar gewesen: In kritischen Situationen ist der Blick ins Gesetz notwendig. Wir können ganz schnell den Weg für Neuwahlen freimachen. Wir können auch durchsetzen, dass der Bundestag etwas beschließen kann. Es gibt zwei einschlägige Artikel. 67. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Also, wenn es jetzt so ganz dringlich ist bei der CDU, dann schlagen Sie den März vor, sobald es geht, in der nächsten Parlamentssitzung. Und dann schlagen Sie ihn vor. Und wenn er dann die Mehrheit in diesem Hause kriegt, dann ist er der neue Bundeskanzler. Und ich sage Ihnen eins: Von mir kriegt er nie eine Stimme. Wer bei BlackRock tätig war und Taurus auf die Ukraine schicken will, der kann irgendwo hingehen, aber nicht hier in diesem Land Bundeskanzler werden. Und das sage ich auch den Leuten. Punkt 2, Artikel 68. Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident Vorschlag des Bundeskanzlers Auflösung, wenn der das auflösen. Das heißt, dann kommt erst mal noch der Bundespräsident ins Gespräch. Und Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass man den Bundespräsidenten...
Herr Fahler, Ihre Redezeit ist vorbei.
Wenn Sie wollen, es geht nach dem Gesetz nicht so, wie Und Sie es wollen. Wer hier Kanzler stellen will, der Herr muss Fahler. Einen Antrag hier einbringen. Das ist die Antwort auf diese Frage. Und wir halten
Herr
uns
Fahler,
an dieses
vielen Dank.
Grundgesetz
Ihre Redezeit ist nichts, jetzt vorüber.
Anderes.
Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Johannes Fechner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Wir sind weit entfernt von Chaos oder von einer Staatskrise, wie es von der Union hier geradezu herbeigeredet wird. Nein, wir haben klare Regeln im Grundgesetz, wie wir mit einer solchen Situation umgehen. Und es ist gut, dass der Bundeskanzler Führungsstärke gezeigt hat und festgestellt hat, dass es keine Gemeinsamkeit mehr gibt und die Ampel beerdigt hat. Und diese Regelung im Grundgesetz, die der Vorredner etwas flapsig dargestellt hat, die hat sich bewährt. Es ist gut, dass es nur im absoluten Ausnahmefall Neuwahlen gibt, weil wir eben nicht, wie es in Italien über Jahrzehnte der Fall war, gefühlt jedes Jahr neu wählen müssen. Das bringt Stabilität in unser Land, und deswegen haben wir klare Regeln in unserem Grundgesetz. Da kann man auch mal stolz drauf sein, und die werden wir jetzt so anwenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bundeskanzler hat den Weg zu Neuwahlen klar skizziert. Er stellt sich also einem Bürgervotum. Es kann überhaupt keine Rede sein, dass er an seinem Stuhl klebt. Auch wir in der SPD unterstützen das, und wir freuen uns auf den Wahlkampf. Und der Bundespräsident hat auch schon mitgeteilt, dass er den Weg für Neuwahlen entsprechend freimachen wird. Aber was jetzt vorgeschlagen wird, dass der Bundeskanzler sofort die Vertrauensfrage stellen sollte, das geht praktisch nicht, weil die Wahl bis dahin nicht zu organisieren ist. Und das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen. Und es ist ganz einfach so, dass wir die Fristen im Grundgesetz haben. Der Bundespräsident hat 3 Wochen Zeit zu entscheiden. Das wird er nicht brauchen. Er wird es früher entscheiden. Und dann muss innerhalb von 60 Tagen die Wahl stattfinden. Spielen wir es doch einfach mal durch. Was wäre, wenn der Wahltermin, wie Sie es fordern, Mitte Januar stattfinden würde? Denn der Bundeskanzler müsste dann in dieser Woche oder nächste Woche die Vertrauensfrage stellen. Dann rechnen Sie mal mit. Es geht erfahrungsgemäß etwa 2 Wochen. Es geht erfahrungsgemäß etwa 2 Wochen, um die Stimmzettel zu drucken und sie an alle Wahllokale auszuliefern. So, also am 4. Januar etwa müsste die Stimmzettel als Druckvorlage vorliegen. Da müssen Sie noch mal 2 Wochen oder 2 Wochen abziehen, weil es Weihnachtsferien sind. Die Leute sind nicht in den Ämtern und können die Stimmzettel nicht überprüfen und auch nicht die Listen, die einzureichen sind. Also müssen die Listen aufgestellt sein vor Weihnachten. So, für die Listenparteitage, da sind Fristen anzuwenden. Da müssen Delegierte gewählt werden. Also bei uns ist das so, Herr Frey. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Herr Frey sagt, das wäre Blödsinn. Um zu überprüfen, ob das alles eingehalten worden ist, geht es erfahrungsgemäß auch 2 bis 3 Wochen, bis die Wahlbehörden die eingereichten Listen überprüft haben. Da muss doch geschaut werden, kann die Person, die auf der Liste steht, überhaupt kandidieren? Und wenn wir dann auch noch vor Augen haben, dass viele Wahlkreise auch in der CDU noch gar keinen Kandidaten vor Ort gefunden haben. Der muss nominiert werden. Für diese Nominierungsveranstaltung müssen Delegierte in vielen Fällen gewählt werden. Es ist also faktisch nicht möglich. So, und wissen Sie, Sie müssen dann auch mal zur Kenntnis nehmen, was sagen denn die Praktiker? Und die Bundeswahlleiterin, die hat ausdrücklich gestern gesagt, sie möchte keinen schnellen Wahltermin, weil so eine Wahl gut vorbereitet sein muss. Und ich erinnere daran, dass vor dem Verfahren gegen die Berlin-Wahl, wo die Ampel sich durchgesetzt hat mit unserer Position, da hat der Landeswahlleiter in Berlin das Bundesverfassungsgericht inständig darum gebeten, eine Entscheidung so zu treffen, dass nicht im Dezember und auch nicht im Januar gewählt werden muss, weil dort die Schulen zu sind, es kann nicht in die Räumlichkeiten, die Wahlhelfer sind im Urlaub. Es gibt so viele formale Gründe, warum wir die Bundestagswahl so stattfinden lassen sollten, wie es der Bundeskanzler stattfindet. Das war der formale Teil. Es geht aber, und das ist für uns das Allerwichtigste, neben diesen formalen die uns die Wahlrechtsexperten sagen, ist uns die Inhalte sind uns wichtig. Wir wollen, und da haben Sie jetzt die Chance, noch in diesem Jahr das Kindergeld erhöhen. Wir reden nicht nur in Sonntagsreden davon, die Familien zu unterstützen, sondern jetzt haben wir ein ausgehandeltes Paket. Wir wollen jetzt die Unternehmen entlasten. Wir wollen jetzt eine solide Krankenhausfinanzierung auf die Beine stellen. Und da muss der Bund handlungsfähig sein, jetzt in den Gesprächen mit den Ländern. Und wir wollen unsere Demokratie jetzt besser gegen Verfassungsfeinde absichern und deshalb jetzt für den Bundestag eine neue Geschäftsordnung beschließen und jetzt das Bundesverfassungsgericht noch stärker regeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dazu haben die Chance, machen Sie jetzt mit. Es geht jetzt darum, um unser Land. Es geht nicht um Parteipolitik. Wissen Sie, uns in der SPD ist es egal, ob wir im Januar, im Februar oder im März die nächste Bundestagswahl gewinnen. Uns geht es jetzt ums Land. Wir wollen jetzt in dieser Wahlperiode noch die Verbesserungen, die wir für Familien, für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land brauchen. Vielen Dank.
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.